Nordwestradio. 2:01.
Am Mikrofon von 2:01 heute Birgit Kolkmann. Herzlich willkommen. Die staubigen Zeiten hören auf. Vorbei die Welt der Lexika, die keiner mehr aus dem Bücherregal zieht. Seien wir ehrlich. Aus alter Verbundenheit dürfen sie noch in unseren Lesezimmern bleiben. Aber wenn wir Fragen haben, stellen wir sie im Internet. Da gibt es auch Brockhaus und Co. Und unser heutiger Gast, Professor Ulrich Weinberg, hat sogar jemanden dabei, der die Suche im Netz noch einfacher macht. Guten Tag an Sie beide. Herr Weinberg, wer ist die Dame an Ihrer Seite?
Ja, hallo Frau Kolkmann. Die Dame an meiner Seite ist meine neue digitale Assistentin, die heißt Alexa. Alexa, wie geht's heute?
Mir geht es gut. Hoffentlich dir auch.
Das ist mein neuer kleiner Begleiter. Das ist so ein kleines, flaches Gerät. Sieht so aus wie so ein Eishockey-Puck, so ein bisschen größer. Und ein Kabel dran, hängt am Internet und beantwortet mir Fragen. Alexa, wie wird das Wetter morgen in Bremen?
Morgen gibt es in Bremen Regenschauer mit einer Höchsttemperatur von 6 Grad und einer Tiefsttemperatur von 2 Grad.
Lassen wir uns überraschen, ob die Assistentin da recht hat. Herr Weinberg, Sie sind der Leiter der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Da geht es ganz grob ums vernetzte Denken und das ist die Überwindung des Brockhaus-Denkens. Ja, wie kommt denn der Brockhaus in unsere Köpfe?
Ja, der Brockhaus, den haben wir ja schon seit ungefähr 200 Jahren als das Organisationsmuster für Wissen. So jedenfalls habe ich das empfunden, als ich als Schüler ganz viel Wissen daraus gesogen habe. Wir hatten so eine schöne 20-bändige Ausgabe und auch als Student war das für mich so die Wissensquelle. Der Brockhaus ist eigentlich ein wunderbares Buch, ein wunderbares Medium und ich habe davon sehr profitiert. Aber es gab mal einen Moment vor 3 Jahren ungefähr, da stand ich vor dem schönen Brockhaus und habe mir diese dicke, fette Staubschicht oben drüber angeguckt und habe mich dann gewundert, habe mich gefragt, warum ist da so eine dicke, fette Staubschicht, warum nutze ich diese wundervollen Bücher nicht mehr? Vor dem Bücherregal stehend habe ich mir gedacht, Mensch, diese Struktur, die ich da sehe, ja, die erinnert mich an ein bestimmtes Organisationsmuster, so ein Muster der vergangenen Zeit, ja, und ein Muster vor allen Dingen des Trennenden, ja, ich habe die verschiedenen Wissensareale sortiert. Die sind nicht wirklich verknüpfbar, außer in meinem Kopf. Ja, was
also
ja
von A bis
ist,
Z, aber das Schubladendenken.
Ja, und dieses Muster entdecke ich in ganz vielen Situationen wieder. Wir machen sehr viel Arbeit mit Unternehmen, mit Organisationen in der School of Design Thinking, mit unseren Studenten. Immer wenn ich mich zum ersten Mal treffe mit einem Leiter einer größeren Organisation oder auch einer kleineren, dann lasse ich mir die Organisationsstruktur aufmalen. Das, was da entsteht, erinnert sehr stark an diese Struktur, an dieses Modell, was vor mir stand im Bücherregal und nach wie vor noch steht bei mir zu Hause. Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, ob das nicht ein gutes Beispiel ist, eine schöne visuelle Metapher für das, was gerade verschwindet.
Und die Frage ist, was löst dieses Muster ab, nämlich das vernetzte Denken, das Design Thinking, das Sie lehren, wie das funktioniert und warum es nur in diese Richtung gehen kann und nicht zurück, das erklären wir gleich nach dieser Musik. Alexa hat er uns schon vorgestellt, Ulrich Weinberg, Leiter der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Herr Weinberg, können Sie Alexa auch fragen, wer Sie sind?
Alexa, wer ist Uli Weinberg?
Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß.
Das ist jetzt überraschend, da müssen Sie es uns selber sagen. Dass Sie Gast bei 2:01 im Nordwestradio sind, das weiß Alexa übrigens auch nicht. Vielleicht weiß sie das dann, wenn die Sendung gelaufen ist und anschließend im Internet steht, dann könnte sie wahrscheinlich über die Suchmaschine das Gespräch mit uns als Podcast wiederfinden.
Das kann sie.
Sie sind am Hasso-Plattner-Institut noch nicht so ganz lange. Eigentlich sind Sie ausgebildeter Maler, Designer. Sie haben Kunstgeschichte studiert, auch Philosophie. Und nun sind Sie an einer Schule, die eigentlich IT-Leute und zwar auf Elite-Niveau ausbildet. Was machen Sie da als Designer?
Na, ich bin ja mittlerweile auch schon 9 Jahre und das Hasso-Plattner-Institut gibt es schon fast seit 20 Jahren, seit 18 Jahren jetzt. Und das ist in der Tat ein Ort, an dem an vernetzten Technologien intensivst geforscht wird und gearbeitet wird. Und wir haben 500 Studierende, die Bachelor, Master, PhD im Software Systems Engineering machen. Das heißt, das sind alle Studierende, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sieht eigentlich so ein Software-Architekturmodell aus? Also nicht das kleine Rädchen, was ich programmieren muss, das können die auch, aber es geht eher um die Frage, wie sieht ein großes Strukturmodell aus, mit dem wir große Systeme entwickeln können. Und da sind wir ein ganz spezieller Bereich, der sich eigentlich mit Software gar nicht beschäftigt. Die School of Design Thinking ist eigentlich vom Ansatz her initiiert, von Kollegen in Stanford, die vor 11 Jahren auf die interessante Idee kamen und sehr radikale Idee kamen, für die Lösung von komplexen Problemstellungen auch komplexe Teamsituationen zu schaffen. Und die Studierenden in Stanford, tolle Hochschule mitten im Silicon Valley, sozusagen der Denkpool dort, die Studierenden aus den verschiedenen Silos, die Mediziner aus ihrem Medizinsilo, die Physiker aus dem Physiksilo, die rauszuholen und rein in einen neuen Kontext, den haben die einfach D-School genannt. Ja, also damals noch nicht mal Design Thinking School, sondern D-School, also D-Punkt-School. Und das war die Idee, eben crossdisziplinär zu arbeiten, Leute in kleinen Gruppen, 4, 5, 6, miteinander an komplexen Fragestellungen arbeiten zu lassen. Und das hat sich erwiesen als ein sehr, sehr effizienter Modus. Und Hasso Plattner, der Stifter des Hasso-Plattner-Instituts hier in Potsdam, hat von dieser Idee relativ früh erfahren. Da waren die noch experimentell, so quasi illegal auf dem Stanford-Campus unterwegs und war völlig begeistert und hat dort investiert. Und dann 2 Jahre später das Ganze auch nach Deutschland holen können. Und das war dann mein Einstieg. Ich war zu dem Zeitpunkt an der Filmhochschule in Babelsberg. Meine eigentliche Profession ist Computeranimation, Computergrafik. Und ich war aber gerade im Freisemester und mit dem Kopf nicht ganz so nah an der Filmhochschule.
Ich glaube gerade in China, ne?
Auf dem Weg nach China, als dieser Anruf aus dem Hasso-Plattner-Institut kam. Und mich hat das sofort begeistert, diese Idee. Und bin dann sehr, sehr schnell nach Stanford gefahren, habe das versucht zu erleben, was Design Thinking ausmacht, was das ist. Und das Spannende war, dass die Kollegen rund um David Kelly, das ist der Originator gewesen, der Schöpfer der D-School-Idee, dass der bei der Frage, was hat euch denn getrieben dazu, wieder nach Deutschland zurückgezeigt hat, ins deutsche Bauhaus, und hat mir erzählt, dass das seine Inspirationsquelle war, zu sehen, dass es Menschen gegeben hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Menschen, Kreative aus verschiedenen Kreativbereichen, die Theaterleute mit den Bühnenbildern, mit den Musikern, mit den Bildermachern, mit den Bildhauern und so weiter, versucht zusammenzubringen, ja, in einem neuen Kontext, in einem kollaborativen Kontext. Und sein Blick auf die Dinge war, sozusagen die Probleme, die wir heutzutage haben, sind so komplex geworden, dass es keinen Sinn mehr macht, nur noch diesen kleinen Kreativwinkel aufzuziehen. Wir brauchen 360 Grad. Ja, wir brauchen eigentlich alle. Wir müssen alle einladen, im Kreativmodus an der Lösung von Problemen zu arbeiten. Das hat mich völlig überzeugt. Und ich fand das auch begeisternd, dass die Wurzeln dieser Denke bei uns in Deutschland
liegen. In modernen Zeiten, auf jeden Fall. Wir leben in einer total vernetzten Welt. Die Digitalisierung bestimmt alles, unumkehrbare Entwicklung. Sind wir aber in unserem ganzen Arbeiten und Denken eben immer noch nicht vernetzt? Weil wir kommen nochmal zurück auf Brockhaus. Sind wir da sozusagen noch im 19. Jahrhundert unterwegs?
Ja, das ist ja das Spannende, was wir bei unseren Studenten feststellen können. Die kommen zu uns und wir haben 80 Studierende jedes Semester neu. Wir haben insgesamt 120 Studierende in 3 Tracks. Die repräsentieren ungefähr 70 Disziplinen, 60 verschiedene Hochschulen, 20 Nationen. Und wenn die 80 sich bewerben, wir haben viel mehr Bewerber, wenn die ersten 80 im ersten Semester bei uns sind, dann haben die alle das Gefühl, dass sie komplett vernetzt sind. Weil die haben alle ihre schönen Glasplatten in der Hosentasche, die hochgradig vernetzt sind, sind auf den ganzen sozialen Netzwerken unterwegs, sind in Facebook, sind LinkedIn und so weiter, haben ihre WhatsApp-Groups und arbeiten mit Slack und mit allen möglichen Techniken. Und merken dann aber relativ schnell bei uns, dass in den ersten Wochen, dass in ihrem Kopf sie extrem kompetitiv sind weiterhin, weil sie kommen aus einem Bildungsapparat, aus einer Schule und einer Hochschule, der eben nicht auf Kollaboration, nicht auf Zusammenarbeit setzt, sondern auf Einzelbewertungen. Und ich muss als Einzelner in meinem Fach der Beste werden. Eben sogar gegen meine Kommilitonen im selben Fach muss ich besser werden. Das Muster ist eben nicht ein Vernetzungsmuster, ein Kollaborationsmuster, sondern das Muster ist ein trennendes Muster, ein kompetitives.
Nun sind wir aber mit diesem kompetitiven Muster, Wettbewerb, besser als der andere zu werden, bislang sehr weit gekommen. Gerade siehe Wirtschaftswunder Deutschland, eine Industrienation, die exportiert Weltmeister. Warum stoßen wir denn da nun an Grenzen? Muss das jetzt völlig umgedreht werden?
Absolut, wir sind da sehr weit gekommen, ohne Frage, in Zeiten, in denen Analogtechnik noch dominiert hat. Ja, und das ist aber in den letzten 20 Jahren anders. Ja, also seit 25 Jahren haben wir das Internet und mobile Technologien. Ich weiß noch sehr gut, als ich die erste Glasplatte in den Händen hatte, das war vor ungefähr 8 Jahren, da war das fast wie ein kleines Wunder. Ja, meine Kollegen und ich, wir standen da wie um ein Lagerfeuer und haben uns diese Glasplatte gewischt und waren begeistert. Jetzt hat das nahezu jeder in seiner Tasche und arbeitet nahezu täglich in ganz, ganz vielen Situationen damit. Und das verändert natürlich unser ganzes Arbeiten, das verändert das Kommunizieren miteinander in der Familie, aber draußen im Büro auch verändert auch das Lernen. Und wir sind einfach mit unserem Denkapparat noch weiter in analogen Zeiten unterwegs und trainieren auch diese analogen Muster. Mhm. Und ich habe noch kein besseres gefunden als das Brockhaus-Bild, diese schönen 20 Dinger nebeneinander, die diese Silo-Denke abbilden. Und das neue Muster, was wir anstreben sollten, ist ein Netzwerk. Ja, wir haben Knotenpunkte, die sind miteinander vernetzt.
Und zwar ein 3D-Netzwerk, ein Ball.
Ja, das ist im Grunde ein dreidimensionales Netzwerk. Ich habe es in meinem Buch, habe ich es zweidimensional platt gedrückt, damit das einfach zu verstehen ist. Aber es ist im Grunde ein dreidimensionales und auch ein wachsendes Netzwerk, ein immer dichter werdendes Netzwerk, wo aber die einzelnen Knotenpunkte eine ganz, ganz große Rolle spielen und die Vernetzung, die Verknüpfung dieser Knotenpunkte eine ganz große Rolle spielen, wie das in unserem Hirn ja auch in unserem neuronalen Netzwerk, in dem komplexesten Organismus oder Organsystem, was wir auf dem Planeten haben, auch funktioniert. Das sind auch die Kerne, das Wichtige, die Knotenpunkte. Das müssen wir begreifen, dass das neue Muster ist. Und das fällt den meisten sehr, sehr schwer, weil das sich eingewöhnt haben in den alten Silostrukturen, in denen man genau weiß, wo seine hierarchische Position ist. Ja, wo ist mein Chef? Wo bin ich der Chef oder die Chefin? Das zu verlassen ist gar nicht so leicht. Ja. Und sich auch vorzustellen, wie sieht das in einem vernetzten Modus aus?
Sie hören das Nordwestradio 2:01 und unser Gast heute ist Uli Weinberg, Netzwerkdenker aus Potsdam. Wir sprachen gerade darüber, das Bildungssystem muss sich ändern, die Schule muss sich ändern. Sie haben einen 8-jährigen Sohn, Herr Weinberg. In welche Schule geht er und in welche Schule sollte er lieber gehen?
Ja, schöne Frage. Tarik, unser 8-jähriger, geht in eine ganz normale Berliner Grundschule, bei uns um die Ecke. Das ist auch noch eine von den Schulen in Berlin, die zufälligerweise als eine der besten Grundschulen gerade im Ranking bewertet wurde. Das war aber nicht das Kriterium, das wussten wir anfangs gar nicht. Es ist aber eine völlig normale Schule und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da zum ersten Mal ihn begleitet habe, da war ich ein bisschen entsetzt, weil ich habe so viele Ähnlichkeiten entdeckt zu dem Schulsystem, was ich vor 50 Jahren, ich bin 50 Jahre älter als der Kleine, erlebt habe, dass ich fast nicht glauben konnte, dass das so ist.
Ja,
dass der Stundenplan auch da ist, die Einzelbewertung. Ich war ein bisschen positiver gestimmt, als ich diese Runde sah. Das sah so ein bisschen nach Team aus, als ich in die Klasse kam. Aber ich habe ihn dann gefragt, ja, was macht ihr denn in dieser kleinen Gruppe? Und dann hat er mir dann aber erzählt, dass das gar nicht so eine kleine Gruppe ist, sondern dass er dann schon hin und her wieder versetzt wird, weil der eine zu laut ist und der andere zu laut und so weiter. Aber es gibt natürlich Schulen. Es gibt die Evangelische Schule Berlin Zentrum hier in Berlin. Die ist eine weiterführende Schule. Die ist in diesem Modus, den wir in Potsdam mit Studierenden praktizieren, so seit ungefähr 8-9 Jahren auch unterwegs. Da läuft das Lernen wesentlich individualisierter ab. Also man ist weggegangen von den 45-Minuten-Zeitslots, auch weggegangen von kontextlosem Lernen, sondern man hat sich überlegt, wie kriegen wir Menschen nicht nur Wissen eingetrichtert, sondern bestimmte Grundüberzeugungen, bestimmte Grundhaltungen vermittelt, die heutzutage in einer demokratischen, freien Gesellschaft wichtig sind. Ja, wie kriege ich einen Rückgrat als Mensch? Ja, und das ist in dieser Schule viel, viel wichtiger als das Vollpacken mit Wissenspaketen, ja, und das Reintrichtern. Und die machen sehr viel in Gruppen, die machen auch sehr viel experimentell, sind auch sehr, sehr stark unterwegs, haben sowas wie Herausforderung, das heißt bei uns Challenge, wir sind ja ein englischsprachiges, aber es gibt was ganz Ähnliches dort, wo eine kleine Gruppe von Lernenden, von Schülern sich eine gemeinsame Aufgabe sucht und dann einen gewissen Zeitraum hat und in diesem Zeitraum diese Aufgabe lösen muss. Und das ist nicht eine Lernaufgabe, sondern es ist vielleicht eine Aufgabe, in eine Reise nach Südfrankreich zu machen und in Südfrankreich dann eine bestimmte Stadt
mit 200
Euro in der Tasche für 3 Wochen und da eine bestimmte etwas zu erkunden, ja, wie Weinanbau funktioniert. Oder
also im Prinzip könnte man das, kann man auch sagen, man lernt handlungsfähig zu werden. Das Wissen holt man sich aus dem Internet oder aus Büchern oder man weiß jedenfalls, wo man es sich holt. Und es wird nicht eingetrichtert in das Hirn, um irgendwann abgefragt zu werden. Ja. Das ist ja eine faszinierende Form, aber wie passt das nun wiederum in das noch existierende System? Also es müssen ja Vergleiche hergestellt werden. Ich sage nur Stichwort Zentralabitur. Wie schneiden die da ab?
Die schneiden da sehr, sehr gut ab. Das war die große Befürchtung. Die sind, glaube ich, vor 2 Jahren zum ersten Mal mit einer Abiturklasse an den Start. Und das war im Grunde der Lackmustest, wie schneiden diese Schüler ab, die in einem ganz anderen Modus sich entwickelt haben, und die haben erstaunlicherweise gut abgeschnitten, ja, in dem Berliner Durchschnitt. Ja. Mhm. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir auch im Bildungssektor vor radikalen Herausforderungen stehen und radikalen Veränderungen, solange wir nicht so etwas wie einen VQ-Test haben. Ja? Also wir haben den IQ-Test, den haben wir seit 100 Jahren, und daran messen wir sozusagen, oder ist auch der ganze Bildungsapparat aufgebaut. Ja? Dieses, ich messe die Einzelintelligenz, damit ich weiß, von einem Menschen, damit ich weiß, wo ich den am besten positionieren kann, damit er auch selber weiß, wo er sich am besten im Brockhaus positioniert, in welchem, ob er jetzt in F der Beste wird oder in K oder in L. Mhm. Da ist das wunderbar, ja. Aber wenn ich in einer vernetzten Welt lebe, die zunehmend vernetzt ist, muss ich so etwas wie einen VQ-Test machen. Wie sind meine Wir-Qualitäten? Und wie sind die Wir-Qualitäten auch der Gruppe, mit der ich da unterwegs bin? Und das haben wir noch nicht, ja. Die Kollegen, mit denen ich gemeinsam auch das Thema Schule im Aufbruch vorantreibe, Gerald Hüther allen voran, Neurowissenschaftler, der arbeitet gerade an einem Prototypen davon, ja, den wir dann gemeinsam nutzbar machen wollen. Aber wir haben diese Messkriterien noch nicht. Und das sollte uns aber nicht davon abhalten, trotzdem in dieser Richtung zu laufen und Dinge auszuprobieren, um dahin zu kommen, dass wir diese Kriterien haben.
Sie haben Gerald Hüther, den Hirnforscher, gerade angesprochen, der sich da ja ganz stark für macht, für dieses vernetzte Denken. Ist das eigentlich ein Denkmodell, das unserer Gehirnstruktur viel mehr entspricht als das andere, nämlich Wissen anhäufen und in Schubladen packen?
Ja, natürlich, natürlich. Und da bin ich auch völlig bei Gerald Hüther, dass Lernen ein sozialer Prozess ist. Lernen ist nichts Individuelles. Natürlich kann ich mich ins Kämmerlein zurückziehen, aber ich lerne viel, viel intensiver, viel, viel schneller, wenn ich mich in einem sozialen Kontext auf ein Thema einlasse und mich da rein bewege und reinarbeite.
Macht das auch glücklicher?
Mit dem Blick auf unsere Studenten würde ich sofort sagen, ja. Und das ist in den letzten 9 Jahren hat sich das gar nicht geändert. Das war im ersten Semester schon spürbar, dass die Einzelnen auftauen. Das ist ja, das Schöne ist, wenn unsere Studenten noch in diesem Ellenbogenmodus zu uns kommen, ja, und dann nach ein paar Wochen merken, Mensch, die Ellenbogen werden gar nicht so gebraucht hier, ja, sondern es geht darum, dass man ein gemeinsames Ziel verfolgt. In dem Moment, wo die das begriffen haben, tauen die plötzlich auf. Da bricht sozusagen so eine Schutzschicht von denen weg, die sie aufgebaut haben, so als IQ-Wesen, so ein Schutzmechanismus, der sie davor bewahrt hat, ausgelacht zu werden, wenn sie etwas Verrücktes erzählen. Das ist dann plötzlich weg, die trauen sich viel mehr. Und da trauen die sich auch mal eine völlig crazy Idee von sich zu lassen oder einen Prototypen vorzustellen, von dem alle sagen, Mensch, das ist ein Mondding, ja, das kann man nie realisieren. Das würden sie sich normalerweise als Einzelne nie trauen, ja, weil sie dann schlecht bewertet würden. Und das ist das Faszinierende auch für unsere Projektpartner, die dann mit einer völligen Begeisterung Ideen geliefert bekommen, die auch in ihren zementierten Kontexten nicht entstehen können, obwohl sie eigentlich die Experten sind. Ja? Und das ist die Anregung auch für viele Unternehmen zu sagen, Mensch, wir brauchen diesen Modus auch.
So ein bisschen klingt das, als seien Sie auf dem Weg, die Welt zu verbessern, Herr Weinberg.
Das müssen wir alle gemeinsam tun. Ja?
Ist denn Design Thinking eine gute Methode dazu?
Wir sind gestartet mit dem Fokus auf Studierende, haben jetzt 240 Studierende, die da im Semester durchlaufen. Hatten im zweiten Jahr schon Anfragen aus der Industrie. Das waren vielleicht 20 Leute, die sich bei uns interessiert haben, auch einen kleinen Kurs zu machen. Wir haben mittlerweile ein Kurssystem mit Open Course, mit Professional Track, mit Zertifizierungsprogramm. Und durch dieses Programm laufen ungefähr 3000 Professionals, Vertreter von großen Unternehmen, von mittelständischen Unternehmen, von Organisationen, von Ministerien, von Verwaltungen und so weiter.
Enormer Schneeballeffekt.
Ja, das ist völlig verrückt. Das lässt auch nicht nach. Und es ist im Grunde wie so ein gutartiges Virus, was sich offenbar sehr, sehr schnell ausbreitet. Allerdings sind wir auch schon 9 Jahre unterwegs. Ja.
Hat Sie das Abenteuer Design Thinking zu einem glücklicheren, zufriedeneren Menschen gemacht?
Ich habe auf jeden Fall ein sehr spannendes Leben. Ich kann in so viele Bereiche reinzoomen, von denen ich kein bisschen Ahnung habe, und kriege durch das nah dran sein an Entscheidungsträgern von Unternehmen sehr viel mit. Kriege auch mit, was treibt die gerade um, was sind die großen Fragestellungen. Mich hat es nach neun Jahren noch keine Sekunde gelangweilt. Im Gegenteil, ich habe sehr große Lust auf weitere Jahre in diesem Modus unterwegs zu sein.
Abschied vom Brockhaus-Denken. Danke, Professor Ulrich Weinberg, für diesen Besuch hier bei 2 nach 1. Mehr über Sie und Ihre D-School am Hanso-Plattner-Institut in Potsdam gibt es im Netz. Die Links dahin gibt es auf der Seite vom Nordwestradio bei radiobremen.de und dort auch diese 2 nach 1 Sendung nochmal zum Nachhören. Wenn Sie viel Anregungen bekommen haben, finden Sie dann noch weitere Wege ins Netz. Wir sind Ihnen, glaube ich, ins Netz gegangen, Professor Weinberg. Dankeschön.
Dankeschön auch.
Vielen Dank fürs Zuhören an Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, und fürs Kommen nochmal, sagt am Mikrofon Birgit Kolkmann. 2 nach 1 heute im Nordwestradio mit Ulrich Weinberg, dem Netzwerkdenker aus Potsdam. Herr Weinberg, die D-School, die Schule für Design Thinking, ist eine Schule nicht nur für Studenten, sondern auch für Managementvertreter von kleinen, großen oder auch von ganz großen Firmen. Die machen bei Ihnen Workshops mit und stellen sich an sechseckige Tische auf Rollen. Sie basteln sogar mit Legosteinen. Das klingt ja nach Spiel und nach alternativem Bastellabor. Wie kommen denn da Antworten auf große Fragen, zum Beispiel auf die Zukunft eines großen Unternehmens wie Bosch oder eines Pharmakonzerns?
Ja, die Unternehmen stehen heute natürlich in demselben Veränderungsdruck, den ich eben versucht habe zu beschreiben. Ja, wir erleben einen massiven Wandel durch Digitalisierung. Jedes Gewerk, das sich mit Zahlen und Buchstaben beschäftigt, wird im Grunde komplett umgewälzt, weil das alles ganz leicht digitalisierbar ist. Und viele Unternehmen haben genau diese Problematik, haben tolle Technik eingeführt und haben dann aber eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die seit 20 Jahren im Unternehmen sind und die eben nicht mit digitalen Technologien umgehen können und für die das Muster eben nach wie vor noch gegeneinander arbeiten, Abteilungsdenke und so weiter ist und nicht dahin schauen, wie kriegen wir am besten eine neue Vernetzungskultur hin, die das nutzt, was wir an Technologie haben, die das einfach nicht nur analoge Dinge jetzt digital macht, sondern die digitalen Kapazitäten tatsächlich zum Spielen bringt. Und da spielt eben das Thema Vernetzung, das Thema Wir-Qualitäten, WeQ, wie wir das nennen, spielt da eine ganz große Rolle, viel stärker als der IQ, also als diese Ich-Qualitäten, die wir im letzten Jahrhundert oder in den letzten Jahrhunderten extrem ausgeprägt haben.
Ja. Will ich dazu fragen, ein Unternehmen wie Bosch war schon immer sehr innovativ, auch sehr erfolgreich. Wenn die nun sagen, wir wollen raus aus diesem IQ-Modus, wir wollen kollaborativ sein, wir wollen den WeQ, dann erwarten die ja, dass sie ja ganz ungeahnte Potenziale freisetzen. Wie klappt denn das dann konkret in so einem Unternehmen mit Hunderttausenden?
Ein Unternehmen wie Bosch mit 370.000 Mitarbeitern steht natürlich vor der Herausforderung, dass sie begreifen, die Arbeitskultur wird sich in den nächsten Jahren massiv verändern. Die schauen dann auf Unternehmen wie Google oder PayPal und andere größere Unternehmen und Airbnb und schauen, wie dort die Menschen arbeiten und wissen natürlich, dass sie eine völlig andere Arbeitskultur praktizieren. Und das ist im Grunde der große Treiber, dass man sich überlegt, für ein Unternehmen auch mit 370.000 Mitarbeitern, wir wissen, in 10 Jahren brauchen wir eine Arbeitskultur, die uns auch attraktiv macht, genauso attraktiv macht für hochkarätige Mitarbeiter, wie das jetzt Unternehmen aus der Softwarebranche schon sind oder kleine Startups. Und auf diesen Weg hat sich Bosch gemacht, hat sich vor einigen Jahren schon sehr intensiv gemacht und hat sich überlegt, wie, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen für die ganze Mitarbeiterschaft, um dorthin zu kommen. Und da gibt es ein paar Stellschrauben, die haben mit Technik interessanterweise gar nicht so viel zu tun. Die Technik, die wandert sowieso rein. Da sein Handy hat jeder mit dabei, kriegt vielleicht noch eins dazu, aber viel wichtiger ist die Frage, wie kriegt man ein Team von Menschen in einer Abteilung dazu, dass sie viel, viel stärker miteinander arbeiten und auch über die Abteilungsgrenzen hinweg andere integrieren. Und ein wichtiges Momentum, was bei Bosch eine ganz große Rolle gespielt hat, ist das Nachdenken über die Incentive-Modelle. Ja, wie?
Also die Anreize.
Die Anreizmodelle.
Meistens finanzielle Anreize, Boni.
Genau, die Bonuszahlungen, die in der Regel in allen Unternehmen einen individuellen Anteil haben und einen relativ großen individuellen Anteil, dann vielleicht noch einen Gruppenanteil und einen Gesamtanteil. Und Bosch hat Anfang 2016 die Devise ausgegeben für das ganze Unternehmen. Es gibt keine individuellen Bonuszahlungen mehr. Es gibt auch keine individuellen Zielvereinbarungen mehr mit dem klaren Blick darauf, dass man Kollaboration zwischen den Mitarbeitern stärken will und eben nicht den Wettbewerbsgeist forcieren. Jedenfalls nicht zwischen einzelnen Individuen, sondern eher zwischen Teams. Ja? Und diesen Gedanken des Team of Teams, wie wir ihn auch praktizieren in der School of Design Thinking, den zum Leben zu bringen. Und das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für ein solches Unternehmen.
Und das funktioniert?
So wichtig, mehr Erfolg? So wichtig, dass, ja, das ist natürlich in dieser kurzen Zeit, das läuft jetzt über ein Jahr, ist das nicht wirklich ablesbar an Erfolgen. Es ist aber sichtbar in den Räumlichkeiten. Ich war gerade vor kurzem, hatte ich die Chance, mir eine neu eingerichtete Etage anzuschauen, in der Menschen sich selbst quasi ihren Arbeitsplatz gestaltet haben. Wenn man sofort, wenn man da reinkommt, ist zum einen spürbar, mit welchen Dingen die arbeiten. Das waren die Leute, die mit Bohrmaschinen, die Bohrmaschinen entwickeln und so weiter. Das merkt man sofort. Sieht man auch, da liegen die tollen Teile rum. Aber man sieht auch, dass es darum geht, dass sie zusammenarbeiten, dass sie nicht in einzelnen kleinen Kämmerchen sitzen, in langen Gängen, sondern es sind offene Areale. Die haben viele Wände weggerissen. Die haben neue Areale geschaffen, die Arbeitsplätze flexibilisiert. Also man hat nicht mehr so seinen Tisch, an dem man so verteidigen muss. Man hat aber ganz unterschiedliche Team-Treff-Areale. Man hat natürlich, wenn man will, auch seinen eigenen Platz, den man aufbauen will. Man kann auch mit seinen selbst gewählten Utensilien da noch unterwegs sein. Aber es ist deutlich zu spüren, dass das Zusammenmachen, das Zusammenentwickeln, das Zusammenideen kreieren, ist da im Vordergrund. Und das ist extrem belebend.
Nun ist die große Frage, wie werden da tatsächlich mehr Potenziale frei, als wenn man ganz viele tolle Spezialisten werkeln lässt, übrigens ja auch zusammen. Teamarbeit ist ja nun keine neue Erfindung, die Sie an der D-School in Potsdam gemacht haben. Nein. Was ist nun das Besondere, das Extra, was dazukommt?
Ich glaube, das Besondere, was wir in Potsdam jetzt seit 9 Jahren eingeführt haben oder was wir praktiziert haben, ist ein Dreiklang. Das ist der Dreiklang zum einen Fokus auf Teamarbeit, auf Kollaboration und zwar auf gemischte Teams, ja, also möglichst bunte Zusammensetzung. Da spielt auch zum Beispiel das Thema Behinderung nicht nur die unterschiedlichen Gewerke und Männlein-Weiblein gut verteilt, sondern auch das Thema Behinderung spielt eine Rolle der Bereicherung. Ja, das bereichert quasi dann das Team um eine weitere Facette. Das ist eine, also Teamarbeit. Das zweite ist, dass wir uns überlegt haben, wir brauchen neue Räume. Wir können nicht mehr in diesen IQ-Räumen arbeiten, denn die ganze Bürowelt, die wir sehen, auch die ganze Lernwelt übrigens, die Schulwelt, die Hochschulwelt ist sehr, sehr stark auf IQ orientiert und nicht auf VQ. Es gibt Ausnahmen natürlich, es gibt kleine Arbeitslabore, aber das meiste ist in diesem Ich-Modus und so haben wir eigene Tische, eigene Möbel, diese Sechsecktische, die Sie eben schon angesprochen haben, entwickeln müssen damals vor 9 Jahren, weil es die Möbelindustrie uns das nicht liefern konnte. Ja.
Da gibt es aber keinen Vorsitzenden mehr, ne, an so einem Sechsecktisch.
An so einem Sechsecktisch? Nee, wir hatten anfangs Rechtecktische und das hat sich auch bewährt, aber da war dann gerade mit den bei Management-Trainings war ziemlich schnell klar, wenn der Chef mit dabei ist, dann geht er immer an die kurze Seite. Ja. Und das war so auffällig, dass wir gesagt haben, das müssen wir ändern. Ja. Wir brauchen ein Modell, an dem 6 kurze Seiten gibt, dann ist jeder der Chef oder keiner mehr. Und weil das Miteinanderarbeiten in so einer kleinen Gruppe auf Augenhöhe, das spielt auch eine ganz große Rolle. Ja. Und die dritte Komponente ist, dass wir sagen, wir müssen weg in den Zeiten des radikalen Wandels, des immer schneller Werdens, müssen wir weg von linearen Denk- und Arbeitsprozessen. Von diesen schönen Wasserfallmethoden, die wir nach wie vor auch noch beigebracht bekommen.
Also Zielvorgabe. Wir sind hier genau. Punkt A und müssen Punkt
und müssen, B ganz schnell müssen in 4 Jahren da sein oder machen wir 3 oder 4 Milestones dazwischen. Die definieren wir auch noch ziemlich genau, was da passieren soll. Und dann klappern wir die ab und dann sind wir fertig. Davon haben wir uns komplett befreit und gehen davon aus, dass komplexe Fragestellungen nur noch iterativ gelöst werden
können.
Also
Wiederholung heißt es.
Durch Wiederholungsschleifen, durch prototypisches Arbeiten, durch Dinge ausprobieren, durch Fehler machen, möglichst früh viele Fehler machen.
Da kommen dann auch noch die Legosteine ins Spiel.
Und ja, genau, wir nutzen die Denk- und Arbeitsweise von Designern. Deshalb heißt das Ganze auch Design Thinking. Mhm. Und ich nutze auch immer gerne Architekten als Beispiel, weil kein Architekt baut ein Haus oder setzt einen Stein auf den anderen, ohne nicht vorher intensiv mit einem Nutzer gesprochen zu haben, ohne nicht intensiv gezeichnet zu haben, Ideen entwickelt zu haben, Prototypen, Modelle gebaut zu haben und das nochmal wieder verworfen und so weiter. Und das ist alles noch billig, ja, weil da habe ich noch keine Steine, da habe ich noch keinen Bauarbeitertrupp, da habe ich noch keine Maschinen im Einsatz, sondern das kann ich fast noch ganz alleine machen. Und das ist das, was wir unseren Teams auch empfehlen, egal an was sie arbeiten, ob sie sich mit einem Versicherungsproblem beschäftigen, ob sie sich mit einem Gesundheitsproblem beschäftigen oder mit einem Logistikproblem, ist egal. Dieser Ansatz des nah dran am Nutzer und dieses prototypische Arbeiten ist extrem hilfreich.
Wie die Studenten das dann machen, wenn sie Aufträge kriegen, etwas Neues zu entwickeln, darüber sprechen wir gleich hier in 2 nach 1 mit Uli Weinberg. Das Nordwestradio heute mit Uli Weinberg, dem Leiter der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Sie haben eben beschrieben, wie das Designende, das gestaltende Denken bei Ihnen vonstatten geht, wenn Managementvertreter von Firmen zu Ihnen kommen und das lernen wollen. Aber Sie arbeiten ja auch andersrum. Sie haben ja Studententeams, die, nachdem Sie Ihren Bachelor schon gemacht haben, dann zu Ihnen an die D-School kommen. Und die können sich ja dann bewerben auf gewisse Fragestellungen, weil Firmen zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, wir brauchen eine Antwort auf ein bestimmtes Problem. Sagen Sie uns ein Beispiel und wie stellen Sie dann die Teams, die an diesen Sechsecktischen arbeiten, zusammen?
Das ist das Prinzip gewesen von Anfang an, dass wir nur an konkreten Fragestellungen gearbeitet haben. Und
Sagen Sie mal, dann kommen
Unternehmen wie Technisat zum Beispiel. Ja, das ist ein Unternehmen, was Satellitenschüssel baut, Fernseher baut und so weiter.
Satellitenreceiver, damit man
Satellitenreceiver, genau, damit man das Fernsehprogramm oder Rundfunkprogramm kriegen kann. So, und die kamen mit der interessanten Fragestellung, nämlich, was wird eigentlich in Sachen Smart Home zu Hause, wenn ich meine Gerätschaften kontrollieren will, meine Heizung und wenn ich das alles besser digital im Griff kriegen will, wenn ich das auch von draußen programmieren will, Heizung, Licht, Musik, Fernsehen und so weiter, Medien. Was wird da das Kontrollgerät? Ist es diese Glasplatte, ja, das Smartphone, was wir alle haben? Oder ist es die Fernbedienung, die auch alle haben, die immer zu Hause rumliegt? Oder ist es vielleicht so etwas wie Alexa?
Oder ist es am Ende unser Hirn, das alles steuert?
Ja, genau. Oder ist es vielleicht etwas, was wir sogar unter der Haut tragen? Oder sind es wir? Oder sind einfach nur die Sprache, ja, die dafür sorgt, dass meine Spracheingabe ist einfach 7-mal schneller als eine Texteingabe. Und ich kann ganz schnell so einen Befehl sprechen, bis ich den getippt habe. Dauert das zu lange. Ja.
Nun hatten Sie die Frage vom Unternehmen, so, von Technisat. So, und nun? Und machen Sie dann suchen Sie Studenten, die sich dafür interessieren.
Ja, und dann geht das los. Wir haben ja 40 Studierende in einem Track. Und wir haben in diesem Semester 6 Projektpartner, die mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen kommen. Und dann pitchen wir diese Fragen an die Studierendenschaft. Und wir haben zu jedem Thema, da gibt es auch das Thema selbstfahrende Autos zum Beispiel, für jedes Thema gibt es ein Team. Und wir sind relativ sicher, dass diese Teilnehmer dieses Teams sich für dieses Thema interessieren, weil die sich darauf beworben haben. Ja? Und es sind immer 5, 6, die dann ein Semester lang intensiv an dieser Frage arbeiten. Und die arbeiten eben in diesem speziellen Ambiente unter Nutzung von allen möglichen Prototyping-Tools, von visuellem Material und sind ganz nah und gehen raus.
Ja? Stellen gehen Sie uns so eine Gruppe von Studenten mal vor. Aus welchen Bereichen, aus welchen Fachrichtungen kommen die?
Ja, da ist zum Beispiel, da ist vielleicht eine Medizinerin dabei, da ist ein Maschinenbauer, vielleicht ein Architekt, ein Informatiker und ein Betriebswirt. Wir haben fast in dieser 40er-Gruppe sind ungefähr 30 verschiedene Disziplinen vertreten und es ist in der Regel sehr, sehr bunt. Wir haben aber festgestellt, es ist auch gar nicht so wichtig, dass man bestimmte Disziplinen dort hat. Es ist viel wichtiger, dass man den entschiedenen Wunsch hat der Leute, da mitzumachen, an diesem Thema zu arbeiten. Ja, dann
sind es ja quasi Laien.
Im Grunde sind es Laien.
Ja, das sind alles. Wie können denn nun Laien für, ich sage mal, hochspezialisierte Unternehmen oder Unternehmen mit hochspezialisierten Produkten Lösungsansätze entwickeln, die diese Unternehmen tatsächlich weiterbringen?
Ja, das machen wir eben unter Nutzung dieses Prozesses, dass wir eben nicht vorab definieren, was hinten rauskommen soll, sondern dass wir mit einer Frage starten, wie können wir das Erlebnis für Menschen, für einen 34-Jährigen, der 2 Kinder hat, eine Familie zu Hause lebt, das Erlebnis des Umgangs mit Heizung, mit Licht, mit Wasser, mit Medien zu Hause verbessern.
Sie denken eher an den Nutzer, als das Firmen normalerweise tun?
Richtig, das ist der erste. Wir
produzieren ja eigentlich
erste,
für den Markt.
Also
für
genau, Firmen wissen in der Regel sehr viel über ihr Produkt, ja, und sind dann auch sehr erfolgreich und haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen tollen Produkten und wissen ganz häufig wenig über den Nutzer, wissen nur, kennen die Verkaufszahlen, aber haben sich in der Regel noch nicht so intensiv damit beschäftigt, was die Nutzer eigentlich mit dem Zeug machen. Ja? Und die Nutzer, die Menschen zu beobachten dann zu Hause als Team, eine Familie mal zu begleiten, mal ein ganzes Wochenende mit denen zu verbringen und zu gucken, was machen die, wie gucken die Kinder Fernsehen, gucken die überhaupt noch, ja, und das machen die Studierenden auch. Und fangen dann eben an, Prototypen zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, jede Menge Ideen und dann die besten rauszupicken und die dann prototypisch umzusetzen und das mit ganz einfachen Mitteln.
Und die Frage ist, ob aus solchen Teams, die so stark assoziativ spielerisch arbeiten, offenbar auch großen Spaß miteinander haben, ob da große unternehmerische Ideen raus entstehen können. Also wie marktauglich ist das Ganze?
Wir sind jetzt seit 9 Jahren unterwegs. Jedes Semester haben wir diese Projekte. Und es sind eine ganze Reihe von Ideen entstanden. Sicherheitstechnik für die Lufthansa und für die Bundespolizei. Wir haben jetzt gerade ein spannendes Projekt auch mit der Berliner Justizverwaltung gemacht zum Thema Internet im Gefängnis. Ja, macht es Sinn, dort in Haftzellen Internetzugang zu haben?
Das ist übrigens komplett verboten, nicht? In Deutschland, ne?
Ja, das ist nicht nur in Deutschland, das ist in Europa komplett verboten. Ja, das gibt's gar nicht. Mhm. Aber der Prototyp, den unsere Studenten entwickelt haben, der hat zutage gefördert, dass es durchaus von Interesse sein könnte für alle Beteiligten, nicht nur für den Häftling, eine bessere Vernetzungsapparatur im Gefängnis zu haben, um bestimmte Prozesse, die jetzt über Papier Wege laufen, extrem langsam sind, die zu beschleunigen und zu verbessern. Und das ist gerade im Prototyping-Stadium. Es gibt jetzt keine große Industrieanwendung, die bei uns erwachsen wäre. Das ist auch eher nicht zu erwarten, dass das passiert. Wenn wir mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, ist das ein Anstoß für, wir übergeben den Prototypen und dann dauert es manchmal 1-2 Jahre, bis dann eine tatsächliche konkrete Umsetzung passiert. Die DHL hatte eine neue Art des Pakettransports entwickelt. Das hat aber 2 Jahre gedauert, nach dem Prototypen, bis dann die entsprechende Software fertig war, bis der Prototyp in einer Stadt ausgerollt werden konnte.
Und so also weiter. Eine Ideenschmiede. Eine ganze Menge Startups haben bei Ihnen begonnen in Ihren Räumen.
Ja, das ist das eigentlich Interessante, dass diese 2 Semester extrem Unternehmergeist fördernd sind. Ja, es war ein bisschen überraschend für uns. Wir haben dabei über 90 Spin-offs und Startups, die sich aus diesem kurzen Zusammentreffen unserer Studierenden, die sind nur 2 Tage die Woche da, arbeiten in einem lockeren Kontext miteinander, aber treffen sich halt in einem sehr spannenden Arbeitsmodus und lernen sich alle sehr, sehr intensiv kennen, viel intensiver übrigens als in ihren eigentlichen Fachbereichen mit ihren Kommilitonen, mit denen sie eigentlich viel mehr Zeit verbringen. Aber bei uns ist es durch dieses gemeinsame, sehr intensiv Eindringen quasi in eine Materie, entsteht eben auch so ein gemeinsamer Arbeitsethos. Ja? Und der führt ganz häufig dazu, dass die Studierenden am Ende der 2 Semester sagen, Mensch, wir bleiben zusammen in dieser kleinen Runde, haben eine tolle neue Idee entwickelt und machen eine Firma. Manche wachsen dann weiter mit der Idee, die sie im letzten Projekt entwickelt haben. Manche entwickeln aber auch komplett neue, eigenständige.
Und das alles Studenten, die auch noch, wie wir alle ja auch, die alte Schule, das alte Bildungssystem durchlaufen haben, das dem alten Denken, dem Brockhaus-Denken verhaftet ist. Sind die Widerstände in Deutschland, da was dran zu ändern, sich aufzumachen in völlig neue Räume des Denkens, die Konventionen abwerfen, sind die Widerstände besonders groß hier bei uns?
Ich glaube, die Widerstände, die sind in Deutschland nicht größer als anderswo. Das ist einfach die schöne Gewohnheit, in der wir unsere Bildungssysteme aufgesetzt haben. Eins der großen Probleme, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, werden in der nächsten Zeit, mit denen auch Unternehmen zu kämpfen haben werden, ist, dass die Bildungsapparate nicht schnell genug nachziehen. Ja, die Unternehmen haben mittlerweile nicht nur die Großen, auch die Kleineren und nicht nur die Start-ups begriffen, dass der vernetzte Modus der effizientere ist. Also der dazu führt, dass man schneller bessere Ergebnisse bekommt, unterschiedliche Möglichkeiten integriert, schon von vornherein integrierend mitdenkt und auch eine bessere Arbeitsatmosphäre schafft. Den Menschen geht es besser in dieser Kultur. Nur die Bildungseinrichtungen, die sind deutlich träger, die sind nicht vom Konkurs bedroht, wenn sie sich nicht verändern. Und das ist ein Moment, wo wir auch versuchen reinzuwirken, auch mit Projekten, mit Schulen. Wir haben jetzt mehrere Workshops gemacht mit Schülern, Lehrern, Eltern, wo wir deutlich festgestellt haben, das muss gar nicht im Studentenalter ansetzen. Das ganze Thema Design Thinking und vernetzte Denkkultur, das muss schon ganz früh in der Schule, im Kindergarten, in der Schule ansetzen und dann natürlich auch in die Universitäten getragen werden.
Brauchen wir keine Bildung mehr, jedenfalls nicht die?
Ich glaube, wir brauchen die tradierte Brockhausbildung in der Tat nicht mehr, sondern wir müssen uns überlegen, wie kommen wir in eine vernetzte Lernkultur? Und da müssen wir das machen, was wir an der School of Design Thinking machen. Keine Noten mehr vergeben, keine Einzelnoten. Also das, was auch Bosch jetzt im Großen praktiziert. Mhm. Einzelincentives verhindern das. Die Schule muss sich verändern, das ist ganz klar. Aber wir brauchen die Lernbegleiter, wir brauchen Lernen weiterhin. Nur das Lernen muss ein lebenslanger Prozess werden. Und wir müssen einfach begreifen, dass die Schule der Einstieg ist dazu und dass die sich quasi durch das ganze Leben durchziehen muss. Und wahrscheinlich müssen wir einen neuen Begriff dafür finden. Und wir sind auch mit der School of Design Thinking sind wir noch in der alten School, in dem alten Schul-Setting geblieben. Aber wir denken auch schon darüber nach, dass da ein neuerer Begriff kommt.
Kommen wir gleich nochmal drauf mit Uli Weinberg hier bei 2 nach 1.